Ja, wir steigen heute in einen spannenden Abschnitt des ersten Petrusbriefes ein. Alleine schon, wenn ich die ersten Verse lesen werde, dann wird vielleicht einigen das Gesicht einschlafen und werden sich fragen, wo sie hier gelandet sind. Und andere freuen sich vielleicht und sagen, endlich sagt es mal jemand. Also ich bin schon gespannt. Ich hoffe, dass beiden Seiten das Lachen vergehen wird heute. Es sind spannende Sachen, die Petrus schreibt. Das ist weder ein Eheseminar, was wir heute hier machen, noch beantwortet das alle Fragen und vor allen Dingen auch alle seelsorgerlichen Fragen, die so auftauchen können in der Ehe. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich das selber lebe, was ich hier erzähle, fragt lieber nicht meine Frau, weil das ist auch für mich eine gute Ermutigung, was ich hier erzähle, das wieder ganz neu in den Blick zu nehmen und ganz neu zu suchen. Aber ich möchte gar nicht so viel Vorrede machen, sondern gleich einsteigen in den Text. Und der hat es in sich. Und zwar geht es heute um den Abschnitt 1. Petrus 3, Vers 1 bis 17. Und es geht gleich steil los mit den ersten zwei Versen hier. Da sagt Petrus, ebenso ihr Frauen. Also zuvor hat er geredet über die Sklaven und die Herren. Und jetzt sagt er, genauso ihr Frauen, und spricht die Frauen an. Ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Worte durch das Leben der Frauen gewonnen werden, indem sie euer in Ehrfurcht heiliges Leben anschauen. Spannender Text, ja. Also die Frauen werden ermutigt, sich ihren Männern unterzuordnen aus einem ganz bestimmten Grund. Und das ist wichtig. Aus einem ganz bestimmten Grund. Er sagt, damit die Ehemänner, die keine Christen sind, also die, wie sagt das, die dem Wort nicht gehorchen, damit diese Ehemänner für Gott gewonnen werden. Und es ist ja ein spannender Zusammenhang, der hier hergestellt wird. Ja? Also ordnet euch den, wenn ihr Christen seid, als Frauen, ordnet euch euren nichtchristlichen Männern unter, damit die gewonnen werden können für Gott. Und wie werden sie gewonnen? Ohne Worte. Also nicht, indem die Männer zugetextet werden mit der Wahrheit und mit der Botschaft, sondern indem sie anschauen, steht hier, also indem die Männer anschauen, nämlich das Leben, was die Frauen leben. Den Lebensstil, den die Frauen haben. Das, was denen dort Tag für Tag vor Augen steht. Also durch das Sehen und das Beobachten ihrer Frauen und ihres Lebensstils wird sich was in den Männern verändern und kann Glauben geweckt werden. Und was sehen die Männer da? Laut diesem Text, dass sich zum einen ihre christlichen Frauen ihnen als Nichtchristen unterordnen. Das ist schon mal spannend. Also die Frauen zeigen ein dienendes Herz, das den Wert und die Meinung des Ehemannes anerkennt, obwohl der kein Christ ist, obwohl der sicherlich viel Nachholbedarf hat an manchen Stellen. Und was sehen die Männer noch? Die Reinheit und die Ehrfurcht vor Gott, die im Leben dieser Frauen ist. Also ein Leben, was auf Gott ausgerichtet ist, wo die Frauen ihren Blick immer wieder auf Gott richten und vor ihm Ehrfurcht haben und von ihm her auch geprägt werden. Also Frauen, die Jesus widerspiegeln, so diese Reinheit, von der hier die Rede ist, Heiligkeit. Also Reinheit und Heiligkeit auf die Ehe bezogen, könnte man auch sagen, dass man immer auf der Suche ist, dass man nicht an seinem Ehepartner schuldig wird, sondern halt Heiligkeit und Reinheit reinbringt in die Ehe, da wo das vielleicht vorher nicht der Fall war. Also dass man immer wieder darauf schaut, welche Gedanken habe ich auch über meinen Ehepartner. Und ich möchte mal das jetzt aufweiten, nicht nur Frauen, sondern das geht in beide Richtungen, dass ich mir überlege, welche Gedanken habe ich über meinen Ehepartner, der vielleicht kein Christ ist oder der vielleicht nicht so christlich ist, wie ich es gern hätte und wie ich das bin oder so. Dass ich auch Ausschau halte nach Treue und Ehrlichkeit in der Ehe, dass ich zum Beispiel nicht manipulativ bin oder Hintergedanken habe und alles immer dafür tue, dass ich den anderen dahin kriege, wo er eigentlich nicht hin will und wo ich ihn aber haben will. Und dass ich Offenherzigkeit und Herzlichkeit lebe, also dass ich einen Lebensstil suche, der von den Eigenschaften Jesu geprägt ist und das reinbringe in die Ehe. Und Ehrfurcht vor Gott oder Gottesfurcht ist das Gegenteil von Menschenfurcht. Auf eine Ehe bezogen bedeutet das ganz praktisch, dass ich mehr von dem halte, was Gott sagt, als dass ich mich von dem prägen lasse, was ein Mensch sagt. Das gilt überall. Wir sollen Gott höher achten, als dass wir Menschen achten. Aber das verbunden mit Ehre dem Partner gegenüber ist eine spannende Kombination. Ja? Dass ich einerseits versuche, den anderen zu ehren und dass ich andererseits Gott immer mehr achte und mehr auf ihn höre als auf Menschen. Also dass ich zum Beispiel, also keine Menschenfurcht zu haben, sondern Gottesfurcht stattdessen, bedeutet zum Beispiel auch, dass ich dem anderen aus freien Stücken heraus diene und ihn ehre und nicht aus Druck oder Zwang oder weil der das von mir fordert oder so. Und dass ich Gott an die erste Stelle setze und alles, was ich tue, zu seiner Ehre tue, um Gott zu ehren, auch wenn es mir vielleicht manchmal mörderisch schwerfällt, dem Menschen gegenüber Ehre und Wertschätzung auch entgegenzubringen. Aber Jesus sagt, was das höchste Gebot ist, und das kann man anwenden auf alle Lebensbereiche. Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem, was du bist, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wo gilt es mehr als in der Ehe? Ja, also wer ist einem näher? Wer ist noch mehr der Nächste als der eigene Ehepartner? Ob ich nun eine Frau bin oder ein Mann, mein Partner, wenn ich denn einen habe, ist mir auf jeden Fall der Nächste. Und die Ansage von Jesus ist einfach mal, liebe Gott von ganzem Herzen. Und wenn wir das tun, dann wird es mehr und mehr möglich sein, auch unseren Nächsten zu lieben, auch wenn es der eigene Ehepartner ist. Folgendes schließe ich aus diesem Text. Also, das ist interessant. Also, dass mein Ehepartner kein Christ ist, entwertet ihn nicht in seiner Würde und in seinem Wert, den er hat, und es macht ihn auch nicht automatisch untauglich für mich und für unsere Ehe, die wir leben. Das ist auch nicht automatisch ein Grund, mich von ihm zu trennen. Also von vornherein Nicht-Christen zu heiraten, ist nicht zu empfehlen. Also das hat einen hohen Preis, auf jeden Fall. Die Bibel rät auch davon ab, also dass man sich nicht vor einen Karren spannen lässt, sozusagen. Also ein Gläubiger und ein Ungläubiger, weil das hat einfach einen hohen Preis, den man bezahlt. Ja. Von daher, wenn man die Chance hat, von vornherein anders auszuwählen, anders zu entscheiden, ist es sehr weise, das zu tun. Aber wenn ich einmal verheiratet bin und es ist, wie es ist, und ich bin Christ, man kann ja sagen, ich bin auch danach erst Christ geworden oder so, und der andere ist kein Christ, dann bin ich einfach mal herausgefordert, damit jetzt richtig umzugehen und nicht einfach aus der Situation zu fliehen, sondern zu schauen, was Gott dazu zu sagen hat. Ich weiß nicht, vielleicht geht den Bibelkennern unter euch jetzt dem einen oder anderen Text durch den Kopf, wo Paulus darüber redet, dass wenn der andere Partner kein Christ ist, dann kann ich mich auch scheiden lassen. Den will ich kurz mit einbeziehen, weil man da kommt man nicht dran vorbei. Das sagt er im 1. Korinther, aber auch in einer speziellen Weise. Er sagt, den anderen aber sage ich, nicht der Herr, also hier sagt er ganz klar, das ist jetzt meine Meinung, die ich euch weitergebe, der sagt, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst, oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Also das bedeutet, das, was Paulus hier schreibt, ich soll als Christ zunächst mal auch die Entscheidung meines nichtchristlichen Partners akzeptieren und es nicht einfach übergehen. Also wenn der bei mir bleiben will, dann soll ich nicht sagen, ich gehe aber. Oder wenn er sagt, ich will gehen, dann ist es seine Entscheidung, wo Paulus sagt, es ist wichtig, um des Friedens willen an der Stelle auch das zu respektieren, was der andere Partner entscheidet. Und das ist also so hart und so traurig, wie das auch in manchen Fällen sein kann. Aber an der Stelle hat es auch was mit Unterordnung zu tun, auch mit Respekt und auch Liebe, dass ich das respektiere, was jemand anderes entscheidet, der auch frei ist in seinen Entscheidungen. Aber gleichzeitig soll ich damit rechnen, egal wie die Situation ist in der Familie und egal wie die ist in der Ehe, soll ich damit rechnen, dass ich ein Segen für die ganze Familie sein darf. Wenn ich der einzige Christ bin in meiner Familie, dann sagt Paulus hier, ist die ganze Familie, der Ehepartner und die Kinder sind geheiligt durch meine Rolle, die ich dort einnehme in der Familie. Und das ist eigentlich das, was, was wir jetzt so die ganzen Wochen immer wieder im Blick nehmen, dass wir Gottes Königreich repräsentieren, da wo wir sind. Und das kommt natürlich auch rein in unsere Familien. An den Stellen, wo wir mit Gott leben, da hat es Einfluss auf unsere Umgebung. Paulus sagt, durch uns ist unsere ganze Familie geheiligt. Und da kommt Gottes Gegenwart hinein in die Familie und es betrifft auch den Ehepartner und die Kinder. Ich kenne, also wenn wir nochmal zurückkommen, auch zu dem, was Petrus sagt und zu dem, was Paulus sagt. Ich sehe in der Bibel jetzt keine Aufforderung, die von vornherein sagt, wenn mein Partner kein Christ ist, dann verlass ihn oder so. Also das kann ich jetzt in der Bibel nicht sehen, dass das automatisch eine Notwendigkeit ist, dass ich als Christ, wie auch immer, alles zustande gekommen ist. Ja? Aber wenn die Situation jetzt so ist, wie sie ist, ich bin Christ und der andere nicht oder die andere nicht, haben wir keine Aufforderung in der Bibel zu sagen, meide den oder so, trenn dich von ihm, er bringt Unheil über dein Leben oder sonstiges, sondern wir sind herausgefordert, in unserer Beziehung mit Gott zu wachsen und ein Segen zu sein für den oder diejenige, für den wir uns entschieden haben und wo wir Verantwortung übernommen haben. Also wenn ich in meiner Beziehung zu Gott nicht wachse und keine Fortschritte mache, dann kann ich in den seltensten Fällen jemand anderem oder den Umständen die Schuld daran geben. Manchmal ist das auch so, dass das Denken, wenn man alleine als Christ steht, in einer ungläubigen Familie oder in einem ungläubigen Umfeld, dass man sagt, na, wenn ich woanders wäre, wenn ich jemand anderen heiraten würde jetzt oder so, na, dann würde alles leicht gehen und dann könnte ich endlich in meiner Berufung leben und so weiter. Ja? Wenn wir so denken würden, was sollen wir denn als Christen da machen? Dann müssten wir alle kollektiv die Welt verlassen, die Erde verlassen. Also wir sind einfach mal als Christen immer in einem Umfeld, wo wir herausgefordert sind, wo es Widerstände gibt. Egal, wo wir sind. Und wenn nicht in der Familie, dann wäre es in einer anderen Familie auf irgendeine Weise auch anders. Und man hat natürlich immer die besten Beispiele vor Augen, die man sich dann als Vorbild nimmt und sagt, na, wenn ich in der Situation wäre, na, dann würde ja auch alles leicht gehen und gut gehen oder so. Aber lass es uns mal so sehen. Wir sind in der Situation, wo wir sind und wir haben dort die Chance, einen Sieg fürs Reich Gottes einzufahren. Gott ist hier, Gott ist in unserer Familie, wo auch immer wir sind, Gott ist in unserem Umfeld und durch uns will er die ganze Familie heiligen. Durch uns will er reinwirken in die Familie, in unser nicht gläubiges Umfeld und wir sind als Christen gerade dazu berufen, dort drin zu stehen und uns Gott zur Verfügung zu stellen, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier in unseren Familien und in unserem Umfeld. Wir sind dazu berufen, als Christen mitten in dieser Welt voller widriger Umstände und voll schwieriger Startvoraussetzungen. Ja? Also viele haben sehr schwierige Startvoraussetzungen, mit denen die überhaupt ins Leben kommen und mit denen eine Ehe losgeht. Und die Tragödien, die in den Familien manchmal laufen, da kann man, kommen wir ja kaum raus, also solange man hier auf dieser Erde wohnt. Ja? Aber mitten in diesen schwierigen Umständen sind wir dazu berufen, in Gottes Gegenwart vorzudringen. Wir für uns persönlich. Egal, ob jemand mitmacht oder nicht in unserem Umfeld. Sondern dass wir anfangen, Gott zu suchen, dass wir uns das nicht rauben lassen und nicht sagen, weil die Umstände so schwierig sind, kann ich nicht mit Gott eine Beziehung leben oder so. Sondern dass wir gerade anfangen, Gott zu suchen, weil es schwierig ist. Weil wir ihn brauchen, weil wir auf ihn angewiesen sind und dass wir dann anfangen, ihm nachzufolgen und das zu tun, was er uns sagt und was er uns vorgelebt hat. Wie können wir damit dann also richtig umgehen, jetzt auch mit dem, was Petrus hier von sich gibt in diesen Versen? Er sagt ja, nicht durch Worte, sondern durch Taten werden wir an der Stelle zum Erfolg kommen. Also er sagt, damit sie, die ungläubigen Partner, also wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, damit sie ohne Worte durch das Leben der Frauen gewonnen werden, indem sie euer in Ehrfurcht heiliges Leben anschauen. Indem sie das anschauen, wie wir leben, wird es eine Wirkung hinterlassen. Ohne Worte, sagt er extra sogar nochmal. Franz von Assisi, Der hat einen schönen Satz gesagt, der sagt, predige das Evangelium zu jeder Zeit, wenn nötig, auch mit Worten. Also der Auftrag steht fest, wir sollen das Evangelium verkündigen, überall, zu jeder Zeit. Und wenn es notwendig ist, dann auch mit Worten. Manchmal kommen wir um Worte nicht drum herum und Jesus hat auch viele Worte eingesetzt. Aber entscheidend oder fast noch entscheidender als unsere Worte ist das, was wir leben. Warum ist das so? Das weiß jeder, der Kinder erziehen darf. Also ein afrikanisches Sprichwort heißt zum Beispiel, das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Also das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Also ich kann reden, wie ich will. Kinder werden am Ende doch das nachmachen, was ich vorlebe. Und bei Erwachsenen ist es so, ich kann reden, so viel ich will. Am Ende werden mir die Leute nur das glauben und das abnehmen, was ich selber lebe. Und in der Ehe gilt dann, ist es noch verschärfter, weil unser Ehepartner, wenn wir einen haben, der kennt uns so gut, wenn sich tatsächlich in meinem Leben und in meinem Wesen was verändert, zum Guten ändert, dann wird der Ehepartner glauben, dass es wirklich einen Gott gibt im Himmel. Weil sonst wäre das wahrscheinlich an manchen Stellen nicht möglich gewesen. Ne? Ich habe manchmal Mitleid mit nicht-christlichen Ehepartnern, weil es kann auch ganz schön schwer sein, Partner von einem Christen zu sein, der einen die ganze Zeit zutextet und fürs Reich Gottes gewinnen will, so aufrichtig und gut dieses Ziel auch ist. Ja? Aber manch einem nicht-christlichen Ehepartner wurde schon sprichwörtlich die Hölle heiß gemacht, mit Worten, um ihn von seinem Weg abzubringen oder auch für den richtigen Weg zu gewinnen. Und dabei passiert es schnell mal, dass auch Menschen und auch Ehepartnern Liebe entzogen wird und das noch fromm gerechtfertigt wird, indem man sagt, ich soll ja nicht mit einem Ungläubigen an einem Joch ziehen oder sowas, aber wenn ich einmal mit dem Ungläubigen verheiratet bin, dann ist das einfach mal Tatsache. Dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um und wie kommt jetzt Gottes Herrlichkeit hinein in diese Situation, wo der andere nicht glauben kann oder wo der andere vielleicht nicht auf die Art und Weise glauben kann, wie ich das mache. Wo der andere vielleicht nach meinem Empfinden meilenweit hinterherhängt in dem, was er lebt, in dem, was er erkennen kann, in dem, wie er Gott sieht und mit Gott auch lebt. Petrus sagt hier, also oder im Grunde ist die Herausforderung für uns, wie können wir jemanden ehren, der eben anders ist als wir. Und das ist ja was sich durch den ganzen Petrusbrief durchzieht. Ja? Wie können wir jemanden ehren? Also wir sollen, Jesus sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Da ist nun sicherlich bei den meisten der Ehepartner nicht gleich an erster Stelle, wenn man sich überlegt, wer gehört zu meinen Feinden. Aber Jesus sagt, sogar die sollen wir lieben. Und die Frage ist, wie kann ich jemanden ehren? Und manchmal ist es schwieriger, jemanden zu ehren, der einem so nah ist, weil man da auch viel höhere Erwartungen hat, weil man viel verletzlicher ist. Weil das, was der andere sagt, das kann einen zerstören. Also das verletzt einen mehr als bei jemandem, den man überhaupt nicht kennt. Deswegen ist es viel sensibler. Es ist ein viel zerbrechlicheres Gefüge. Ja, auch so eine enge Beziehung. Und da kann es manchmal sein, es fällt einem leichter, irgendeinen Unbekannten, der mies drauf war, dem zu vergeben und zu sagen, Gott segne ihn, als beim eigenen Ehepartner, wo es so richtig tief auch das Herz getroffen hat, der letzte Konflikt, der vielleicht da war. Und gerade in diesen Situationen, und das sind so einfach mal die alltäglichen Situationen, die jeder erlebt, und wenn ich nicht verheiratet bin, dann habe ich zumindest vielleicht Eltern oder irgendwelche anderen Leute, die mir tierisch auf den Keks gehen können oder die in irgendeiner Konstellation mit mir eine Beziehung pflegen, wo ich herausgefordert bin, wo die Frage ist, wie kann ich jemanden ehren, der selber vielleicht Gott nicht ehren will oder so. Oder wo ich selber wenig Ehre bekomme von dem anderen, weil er es vielleicht auch gar nicht geben kann oder nicht verstanden hat, dass man das so macht in der Ehe oder so. Ja? Und Petrus sagt, wie auch immer, wenn ihr ungläubige Partner habt, gebt den Rat, ordnet euch den unter. Und das ist ja eigentlich das Verblüffende. Man müsste meinen, wenn ich derjenige bin, der Gott kennt und der Gott auf seiner Seite hat, dann soll sich der andere mir unterordnen, weil ich habe ja recht. Und ich habe ja erkannt, wo es lang geht. Und so, aber Petrus sagt, ordnet euch den anderen unter, damit der andere durch das Leben, was du lebst, gewonnen wird. Hier haben wir nochmal den Text. Und das ist ein spannender Zusammenhang. Es kann sein, dass mangelnde Unterordnung, also wo es mir selber schwerfällt, und ich will das mal in beide Richtungen wirklich sagen, ja, Mann unter Frau und Frau unter Mann, weil es geht hier wirklich um diese konkrete Situation, wie kann der andere gewonnen werden. Ja? Mangelnde Unterordnung kann manchmal ein Hindernis sein, dass Menschen durch mich Jesus nicht annehmen können. Weil es ist eigentlich logisch, wie will ich jemanden gewinnen, gegen den ich mich stelle? Ja, ich kann doch niemanden gewinnen, dem ich entgegentrete und wo ich selber auch eine Distanz schaffe durch die Art und Weise, wie ich mit dem anderen umgehe. Petrus empfiehlt an der Stelle, gebt euch rein mit einem dienenden Herzen. Ordnet euch unter, sucht nicht die Distanz und die Grenzen, sondern gebt euch hin. Und das Evangelium kommt immer in die Welt, indem jemand sich hingibt und ein dienendes Herz an den Tag legt. Also Gott hat nicht das Evangelium verkündigt, indem er es einfach vom Himmel gerufen hat und gesagt, so ist es, sondern er hat vom Himmel gerufen und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und Gott ist selber Mensch geworden, der ist selber auf diese Erde gekommen, hat sich reingegeben, ist den untersten Weg gegangen, hat ein dienendes Herz gehabt, hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und das ist die Art, wie Evangelium vermittelt wird. Wie Gott selber das vorgelebt hat und wie er sagt, schaut auf ihn. Also er sagt nicht, schreibt gut mit, was er sagt, auch wenn Jesus auch viel gelehrt und gepredigt hat und ist unglaublich wertvoll, aber seine Kraft erhält das Ganze durch die Taten, die er getan hat. Seine ganzen Predigten wären vergeblich gewesen, wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre und wenn er nicht vorgelebt hätte, wie der Vater ist, welche Liebe der Vater hat und wie er sich selbst unter uns Menschen hingibt, und zwar unter seine Feinde. Ja? Also er wurde umgebracht von Menschen, die er selbst geschaffen hat. Einen tieferen Weg kann man eigentlich nicht gehen. Und eigentlich, wenn man das so im Hinterkopf hat, sagt Petrus hier nichts anderes, als dass er sagt, lebt wie Jesus in eurer Ehe, in euren Familien, da wo es vielleicht manchmal auch schwer ist, wo es haarig zugeht. Indem ich lebe wie Jesus, schaffe ich eine Atmosphäre, in der Glaube an Jesus wachsen kann. Weil ich spiegel Jesus wieder in der Art, wie er ist und wie er selber dient und wie er sich aufopfert. Ich kann, auf der einen Seite kann ich keine Verantwortung für die Entscheidung meines Ehepartners übernehmen. Also wenn ich versuche, seine Entscheidungen zu erzwingen in irgendeine Richtung, dann unterdrücke ich ihn im Grunde und raube ihm die Freiheit, die Gott ihm gegeben hat. Also Gott selber gibt uns die Freiheit, uns für ihn zu entscheiden oder gegen ihn zu entscheiden. Und als Menschen haben wir einfach mal schon von der Schöpfung her nicht das Recht, uns weniger Freiheit zu gönnen, als Gott sie gibt. Ja? Also unser Ehepartner ist ein freier Mensch, auch zu entscheiden, was er will. Aber gleichzeitig sind wir, also dürfen wir unser geistliches Wachstum auch nicht von dem anderen abhängig machen. Sondern wir sind genauso frei. Also Paulus sagt kurz vorher über die Sklaven, die sind frei in Gott. Ja, durch Gott sind die frei im Herzen und die sollen aber freiwillig dann trotzdem ihren Herrn dienen. Das ist eine verrückte Konstellation. Ja? Also die sollen dienen, aber andererseits sind die frei. Petrus sagt, ihr seid frei. Und genauso sind wir auch als Menschen, egal wen wir geheiratet haben und was der andere sich einbildet, von uns zu fordern oder so, wir sind frei in Gott. Und die Freiheit dürfen wir uns im Herzen auch nie nehmen lassen. Gott lebt in uns und er wird uns immer Freiheit geben, den Weg mit ihm zu gehen, für den wir uns entscheiden und den er mit uns vorhat. Aber die Frage ist eben, wie das zusammenwirken kann, ne? Dass man so den anderen ehrt und trotzdem im Herzen festbleibt und Gott sucht. Ich will das nochmal ein bisschen auch eingrenzen, weil ich würde das nicht grenzenlos sehen. Ja? Also weil es gibt ja auch Unterdrückung in Familien manchmal, das ist ja auch strafrechtlich relevant, auch in Deutschland. Ja? Und da sage ich nicht, dass man einfach den Mund halten soll und sich still unterordnen soll. Wenn ich eine Last selber nicht tragen kann, egal was für eine Last, dann ist es immer wichtig, dass ich mir Hilfe hole. Auch Lasten, die ich in der Ehe zu tragen habe oder in der Familie. sowieso um der Kinder willen, wenn es welche gibt, aber auch um meinetwillen. Und ich meine nicht, dass man Straftäter oder Gewalttäter oder so da also sich unterordnet und daran selber zerbricht oder sowas. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel von dem, was Petrus sagt. Aber was ich glaube, was der Text meint, ist, dass wir, wenn es möglich ist, also wenn es unsere Kraft hergibt, wenn es in irgendeiner Weise möglich ist, dass wir uns in Jesus stärken und dann wieder in diese Ehe reingehen und Gottes Herrlichkeit dort hineinbringen in unsere Familie. Dass wir Jesus repräsentieren in der Situation, wo wir gerade stehen. Egal, wie die uns herausfordert. Und wenn ich nicht verheiratet bin, dann gibt es da andere Kontexte, in denen ich mich bewege. Familie oder Arbeit oder sonst was. Aber dass ich, wenn es möglich ist, wenn es die Kraft hergibt und wenn ich merke, dass Gott an der Stelle da mit mir ist, dann mich in Jesus zu stärken und zu schauen, wie er die Situation verändern kann. Also im Grunde geht es darum, wie kann ich als Christ Jesus in meiner Ehe repräsentieren und in meiner Familie. So dieser Gedanke auch des König- und Priesterseins, was wir am ersten Abend hatten. Wie kann ich als König und Priester leben in so einer familiären Situation? Ich würde aber auch sagen, also Petrus sagt, wenn wir uns unterordnen, also wir sollen uns unterordnen, damit der andere, der Ungläubige, gerettet wird und gewonnen wird. Ich würde aber nicht sagen, dass der Umkehrschluss immer gilt. Also wenn mein Ehepartner nicht glauben kann, dann bin ich schuld. Das kann sicherlich so sein, ja. Aber sonst würde Petrus das nicht schreiben. Aber wie gesagt, jeder ist völlig frei in seinen Entscheidungen. Manchmal gibt es ganz andere Gründe, weshalb jemand anderes nicht glauben kann oder auch nicht glauben will. Und es kann an mir liegen, aber muss überhaupt nicht an mir liegen. Und ich würde mich da auch nicht fertig machen an der Stelle, sondern wenn für mich die Frage ist, warum kann irgendeiner in meinem Umfeld einfach nicht glauben, wäre ich da eigentlich erstmal entspannt und würde selber Gott suchen und mich selber Gott hingeben. Und manches klärt sich auf dem Weg zu Gott dann auch schon von ganz alleine. Ich will weitergehen, es kommen zwei Verse, die Petrus jetzt schreibt und die haben es gleich nochmal in sich, die verwirren einen dann nochmal total. Und zwar 1. Petrus 3, Verse 3 bis 4. Da sagt er, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch flechtende Haare und Anlegen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor den Augen Gottes sehr wertvoll ist. Darf man Haare flechten oder nicht? Ich sehe viel Schmuck hier in diesem Raum. Also in manchen christlichen Kreisen wird er aufgrund dieses Textes komplett auf Schmuck verzichtet, auf Kosmetik im dekorativen Sinne, sage ich mal, oder auch auf aufwendige Frisuren und besondere modische Kleidung oder so, wird da ganz bewusst drauf verzichtet. Das Problem ist nur, dass ich deswegen noch lange kein Mensch bin, dessen Herz so kostbar ist, wie es in diesem Text hier heißt. Also ich muss es als Ganzes sehen, das, was Petrus hier schreibt. Er sagt, verschwendet nicht so viel Zeit damit, auf euer Äußeres zu achten und euch zu stylen und aufzumotzen, sondern dass euer verborgener Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor den Augen Gottes sehr wertvoll ist, dass wir da drin wachsen, im Herzen. Also Verzicht auf äußere Werte schafft nicht automatisch einen inneren Wert. Und das ist die Schwierigkeit dabei, auch die Schwierigkeit an solchen Regeln, die vielleicht auch in manchen christlichen Kreisen gelten, wie man sich zu geben hat, wie man auszusehen hat, wie man in den Gottesdienst kommt, wie man sich wo blicken lässt. Meine Frau, die kommt ursprünglich aus einer Gemeinde in Rumänien, wo das ganz genauso eingehalten wurde, also was hier in diesem Text steht. Da tragen die Frauen Kopftücher und keinen Schmuck, keine Kosmetik, züchtige Kleidung. Und meine Frau sagt aber, dass sie und auch viele andere dort, auch unter den Jugendlichen, die sind so aufgewachsen, aber es hat in denen nie eine Herzensveränderung oder so bewirkt. Die haben versucht, sich an die Regeln zu halten, die halt äußerlich da waren. Aber anstatt dass sich was im Herzen bewegt hat und wirklich so der innere Mensch des Herzens, so dieses Kostbare, hervorgetreten ist, gab es stattdessen einfach einen äußeren Druck, an dem man sich die ganze Zeit angepasst hat in der Gemeinde. Dass man immer geschaut hat, wie bin ich passend gekleidet, falle ich gerade auf oder ist es noch okay, wie ich aussehe. In der Öffentlichkeit ist man die ganze Zeit mit dem Gedanken beschäftigt, wie komisch einen die Leute finden, die normalen Leute finden, wie man gerade dort zum Gottesdienst geht. Die Kopftücher, was früher mal richtige Kopftücher waren, werden bei den Mädchen immer zu immer dünneren Bändern. So, dass man gerade noch die Grenzen einhält und regelkonform lebt, aber trotzdem ausreizt, was irgendwie geht, weil man sich selber nicht wohlfühlt in dem, was man da anhat. Und wisst ihr, was das Problem dabei ist? Man achtet die ganze Zeit auf sein Äußeres. Das ist das Problem. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, auf sein Äußeres zu achten und zu gucken, wie sehen die mich, sehe ich richtig aus, verhalte ich mich gerade richtig. Man achtet vielleicht sogar viel mehr auf sein Äußeres als andere, die einfach nur normal angezogen, gestylt sind, wie jeder normale Mensch auch. Der früh aufsteht, sich zurecht macht und losgeht. Und einfach nicht auffällt unter normalen Leuten. Also es kann sein, dass jemand, der wie selbstverständlich in seiner Kultur gekleidet und frisiert und sonst was ist und gestylt ist, dass so jemand viel weniger ein Problem damit hat, was die Äußerlichkeiten angeht, als jemand, der aufgrund dieses Bibeltextes versucht, alles richtig zu machen und zu schauen, dass er die Grenzen nicht überschreitet. Es kann sein, dass jemand, der relativ normal und zeitgemäß gekleidet ist, ein kostbares Herz hat, in dem Sinne, wie es hier heißt, so einen inneren Schatz auch hat, wo Gott sein Herz verändern kann und er sich gar nicht groß drum kümmert, wie er nach außen hin wirkt. Also worum geht es mir? Ich will ja nicht den Vers hier madig machen, den Text, oder den komplett aus den Angeln heben. Ich will den Vers schon ernst nehmen, aber wir nehmen den Vers ja ernst, indem wir versuchen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Dahinter, was Petrus eigentlich im Sinn hat, wenn er sowas schreibt. Petrus geht es, glaube ich, im Grunde einfach um die Frage, unter wessen Blick leben wir. Ich habe es schon mal gesagt, Johannes Hartl, der hat letztes Jahr bei der Mehrkonferenz eine sehr gute Predigt darüber gehalten, unter wessen Blick wir leben. Und eigentlich ist es genau die Richtung, in die Petrus hier zielt. Er sagt, achtet nicht so viel auf das, was euch, also was gesehen wird von anderen Menschen äußerlich, sondern sucht das, dass ihr innerlich, dass ihr innerlich schön seid vor Gott. Dass innerlich in eurem Herzen, im Verborgenen, was unter Gottes Augen ist, was Gott sieht, dass da was entsteht. Ja? Also der vor den Augen Gottes sehr wertvoll ist. So. Also es geht darum, wer sieht mich? Und von wem will ich gesehen werden? Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steckt. Es geht hier, glaube ich, nicht darum, welchen Geschmack hat Gott, also welche Kleidung findet er schön, ist Schmuck erlaubt oder nicht, sondern es geht darum, von wem will ich gesehen werden, auf wen ist mein Herz ausgerichtet und wessen Gedanken, wessen Augen nehmen die ganze Zeit meine Konzentration in Beschlag. Es geht im Grunde immer um unser Herz und es ist was sich in der ganzen Bibel wiederfindet. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Es geht darum, dass unser Herz erneuert wird, denn wenn unser Inneres erneuert ist, dann wird das automatisch auch äußerlich Folgen haben. Ja? Da muss man sich dann nicht so sehr drum kümmern. Das sind Früchte, die daraus wachsen. Die muss man nicht mit voller Kraft herauspressen, diese Früchte. Das macht auch kein Weinstock oder so. Sondern die wachsen automatisch, wenn innerlich die Bedingungen dafür da sind. Wenn ich also von Herzen Gott suche und mich nicht von der Anerkennung der Menschen antreiben lasse, dann ist es, finde ich, relativ egal, ob man seine Haare flechtet oder nicht und welche Art von Kleid man anzieht, sondern dann hindert mich mein Outfit nicht daran, dass ich innerlich Gott näher komme, dass sein Geist mich im Inneren verändert. Wenn ich aber merke, dass mein Outfit für mich so wichtig ist und es ist ja bei vielen auch, und zwar unabhängig von der Generation. Ja. Es ist nicht nur so, dass Jugendliche durch Markenklamotten und Styles oder was irgendwie auffallen wollen, sondern das ist generationsunabhängig. Die Frage, wie sehen mich die anderen? Ja. Da kann ich auch als Rentner die Krise kriegen, wenn die Haare nicht richtig sitzen und die Nachbarn mich sehen, wie ich am Fenster stehe oder so. Ne? Und das ist einfach die Frage, worum geht es mir? Was fordert die ganze Zeit eigentlich meine Konzentration? Und wenn es mir so geht, dass für mich das Äußere ein Götzen geworden ist, dann ist es wichtig, dass ich diesen Vers beachte. Dann ist es wichtig, das zu übertragen in meine Situation. Was ist es, was mich die ganze Zeit eigentlich stresst? Was ist es, was meinen Blick von Gott weglenkt und wo es mir so wichtig ist, was andere Menschen über mich denken? Aber mal ehrlich, was ist denn der Unterschied zwischen einem Christen, der völlig weltfremd aussieht, und beispielsweise einem Punk, der mit gefärbten und rasierten Haaren draußen rumläuft? Der Effekt ist derselbe. Es sind nur unterschiedliche Stile, die Aufmerksamkeit zu erregen von Menschen. Wenn ich auf eine Weise rumlaufe draußen, die jedem auffällt, wo jeder sagt, aus welchem Jahrhundert kommt der, dann habe ich genauso die Aufmerksamkeit der Menschen und richte den Blick derer auf mein Äußeres, wie jemand, der auf eine andere Art und Weise äußerlich provozieren und auffallen will. Vielleicht geht es einem innerlich anders als dem Punk, ja, das mag sein. Aber der Effekt für andere Menschen ist derselbe. Die achten auf mein Äußeres, anstatt dass das Wesen Jesu, was sich auch in meiner Haltung, in meinem Handeln, in meiner Ausstrahlung ausdrückt, anstatt dass das auffällt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass nämlich Gott in mir lebt und dass Gott was ausstrahlt von meinem Leben, das sollen die Leute sehen. Das ist wichtig. Und vielleicht gelingt es da an manchen Stellen auch Hindernisse zu minimieren, dass die Leute vielleicht mehr von Jesus in mir mitkriegen und weniger von dem, wie ich aussehe und was ich für Hobbys habe und was auch immer. Ja, das kann man auf alles beziehen, was irgendwie äußerlich sichtbar ist von meinem Leben. Und natürlich werden immer Dinge auch einfach menschlich auffallen und so weiter. Aber ich glaube, das ist so eine spannende Prüfung, so dieser Vers auch mal zu gucken, was sehen denn die Leute von mir? Was sehen die Leute von meinem Leben? Es muss ja nicht nur das Outfit sein. Aber was fällt auf und wie viel Jesus kommt dadurch? Wie viel Jesus ist sichtbar in dem, was ich ausstrahle? Wenn ich mehr Aufmerksamkeit mit meinem Outfit errege als mit meinem Wesen und meiner Ausstrahlung, dann mache ich was falsch. Und das sieht bei jedem anders aus. Also wenn ich ein Geschäftsmann bin und in der Branche ist es völlig normal, dass man einen teuren Anzug trägt, dann würde ich auch einen tragen und würde aber auffallen durch die Art und Weise, wie ich lebe und meine Arbeit mache. Indem ich Prinzipien des Reiches Gottes dort lebe, in meinem Dienst. Dass das auffällt, dass der in mir lebt, ein anderer ist, als der in den anderen lebt. Und wenn ich aber auf dem Bau arbeite, na, dann werde ich mich doch nicht rausputzen wie beim Opernball. Wen will ich denn da beeindrucken? Also dann würden alle anderen sich nur fragen, der hält sich wohl für was Besonderes oder so. Und es kommt wiederum nicht Jesus durch, der in mir lebt. Und das ist einfach die Frage, wie kann man so diese ganzen menschlichen Hindernisse minimieren, auch die ich selber in mir habe, wo ich abgelenkt bin und mich um dies kümmere und das kümmere und meine Konzentration die ganze Zeit gefesselt ist von so unwichtigen Sachen, anstatt dass in mir der Heilige Geist wirken kann und was zum Wachsen bringt und das er ausstrahlt in meine Umgebung. Ich weiß, es wird unterschiedlich gesehen, ich gebe einfach nur meine Meinung weiter. Ich glaube, dass viele solcher Fragen tatsächlich abhängig sind von der Kultur, in der wir leben. Ich will es an einem Beispiel noch deutlich machen, was zu mir passt, nämlich lange Haare. Ja? Also wir haben zum Beispiel im Alten Testament, gibt es etliche Leute, die lange Haare haben und das waren oft heilige Leute. Ja? Also zum Beispiel die Leute, die ein Gelübde abgelegt haben für Gott, die sich Gott geweiht haben, Nazireer nennt man die, die haben ihre Haare wachsen lassen. Elia hatte lange Haare, Simson sollte sogar lange Haare haben, weil das Teil seiner Berufung war, er hat seine Kraft dadurch empfangen. Kann ich sehr empfehlen. Aber jetzt schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 14 bis 15, sagt er doch tatsächlich, und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Also hier bezeichnet Paulus allen Ernstes die heiligen Männer des Alten Testaments als Schande, die lange Haare hatten. Ja? Er sagt, es ist eine Schande für einen Mann, lange Haare zu haben. Also und sein seine Herleitung, dass er sagt, lehrt euch nicht schon die Natur, dass es so ist, die stimmt schon mal gar nicht, denn wenn man allein in die Tierwelt schaut, haben oft die Männchen die prächtigste Mähne. Ja. Und auch bei uns Menschen wachsen bei den Männern sogar im ganzen Gesicht die Haare. Also wer den Schleier hat im Gesicht, ist relativ klar. Ja. Und ich glaube, es ist an der Stelle wirklich auch eher so zu verstehen, dass Paulus sagt, lehrt euch nicht auch die natürliche Ordnung, könnte man vielleicht auch übersetzen. Also lehrt euch nicht auch so, man könnte auch sagen, die Gesellschaftsordnung, also guckt einfach mal in eure Umwelt, lehrt euch nicht das auch, dass es für einen Mann eine Schande ist, lange Haare zu haben, weil es in der Zeit offensichtlich so war. Also rennt doch nicht so extravagant rum, sondern schaut einfach mal in eure Umwelt, was gerade normal ist. Ja, dass die Leute euch auch für normal halten. Ich hatte mal einen Freund aus Tansania, der ist Maasai, also von Volk der Maasai. Und bei denen ist es so, dass die Männer lange Haare haben und die Frauen kurze Haare. Ja, wenn da eine Frau anfangen würde, sich lange Haare wachsen zu lassen, die rennt dort rum wie ein Papagei. Die würde total auffallen. Das wäre so, als wenn ich in meinen Gemeinden meine Haare grün färben würde und dort predigen würde oder so. Ja? Dort würde Paulus wahrscheinlich sagen, bei den Maasai, macht euch eine Kultur- und zeitgemäße Frisur. Das ist eine Schande, wenn ihr dort als christliche Frauen rumlauft, als wärt ihr von einem anderen Stern. Wie sollen die Leute eure Botschaft glauben, wenn ihr ausseht, als kommt ihr aus einer anderen Welt? Ja? So würde ich es verstehen, wo ich denke, an der Stelle ist Paulus auch total pragmatisch. Auch Petrus. Wir sind Christen in der Welt, in der wir jetzt gerade sind. Und die Frage ist immer, wie kann das Evangelium durchdringen? Wie kann Gott durch uns hindurch scheinen, durch uns wirken? Wie kann man Barrieren abbauen, dass Menschen nicht schon aufgrund dessen, wie wir uns benehmen oder wie wir aussehen oder so, dass da schon die Jalousie runtergeht und wir gar nicht so weit kommen, noch von Jesus was weiterzugeben. Das Entscheidende ist immer unser Herz, dass in unserem Herzen was zur Reife kommt und was wächst und dass es darauf ausgerichtet ist, Jesus ähnlicher zu werden, dass wirklich unser Inneres von Gott geprägt wird und dass wir ewige Schätze sammeln. Und dass wir uns frei machen von allem, was uns menschlich da auch zum Götzen werden kann. Und das kann durchaus das Outfit sein. Das kann durchaus die Art und Weise sein, wie wir vor anderen wirken. Und dann ist es wichtig, an der Stelle das zu durchbrechen und ganz neu zu suchen, dass unser Herz auf Jesus ausgerichtet ist. Es kommen dann noch im Weiteren hier ein paar Verse, wo Petrus noch Beispiele bringt, die heiligen Frauen aus der Vergangenheit, Sarah und so. Und dann kommt es aber zu einem Vers, der hat es nochmal in sich und auf den will ich noch eingehen. 1. Petrus 3, Vers 7. Es wird nicht besser, denn Petrus sagt, ebenso ihr Männer, jetzt geht es also an die Männer, lebt mit ihnen zusammen, also mit den Frauen, mit Aufmerksamkeit, wie bei einem schwächeren Gefäß, nämlich dem weiblichen. Und gebt ihnen Wertschätzung als solchen, die auch Miterben der Schönheit des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also erstmal, die Aufgabe der Männer, wie er hier schreibt, ist, ihren Frauen Aufmerksamkeit entgegenzubringen, sie wahrzunehmen, sie zu erkennen und ein Verständnis zu entwickeln für sie, wie sie sind. Anscheinend gelingt das nicht immer automatisch bei manchen Männern, so dass Petrus extra darauf hinweisen muss. Und er sagt, es geht darum, dass den Frauen Wertschätzung entgegengebracht wird, dass der Wert erkannt wird, der in ihnen drin ist. So, und dann steckt natürlich hier noch was drin, was manch einen zusammenzucken lässt, die Frau als die Schwächere. Manche werden denken, hier haben wir es, patriarchalische Unterdrückung und Macho-Denken, die schwache Frau, um die sich der Mann hier kümmern soll. Aber wir können ja nochmal genau hinschauen, was hier steht. Hier werden die Frauen beschrieben als das schwächere Gefäß. Übrigens, Johannes Hartl, den muss ich nochmal zitieren, der hat eine gute Predigt und auch ein Buch geschrieben, von der Kunst, eine Frau zu lieben. Und da geht er auch auf diesen Vers ein. Lohnt sich mal zu lesen oder sich anzuhören. Wir haben ja den Begriff das schwächere Gefäß. Welches Gefäß ist kostbarer? Eine alte Metallgießkanne mit einem dicken Rand oder eine kostbare, dünne Vase aus der, was weiß ich, wievielten Ming-Dynastie, die total zerbrechlich ist und die man wirklich mit Samthandschuhen anfassen muss. Relativ klar, ja. Also so eine, also dickwandige Gefäße sind sehr praktisch. Die gehen nicht so leicht kaputt, die kann man auch mal runterhauen, da passiert nicht viel. Aber wirklich kostbar und edel und auch schön sind meistens dünnwandige Gefäße. Und in der Antike gab es da viel von. Also Keramik ist immer das, was man ausgräbt, wenn man Archäologie betreibt. Und es gab auch in der Antike ganz unterschiedliche Art von Gefäßen. Alles sind Gefäße, aber zu unterschiedlichen Nutzen. Und auch in unterschiedlicher Schönheit und auch manches sehr, sehr filigran. Und das, was wertvoll und kostbar war, ist dünnwandige Keramik. Da gab es zum Beispiel, also sowas wurde zum Beispiel verwendet, um Duftstoffe aufzubewahren, Öle, aromatische Flüssigkeiten oder so. Also wertvolle Dinge wurden reingetan in schöne, dünne Gefäße. Bei Frauen hat man solche Gefäße zum Beispiel Alabastra genannt und bei Männern Aryballos, also gibt es richtig Begriffe für solche Gefäße. Und sowas gab es viel in Kleinasien, auch also erst recht in der Gegend, wo Petrus hier die Gemeinden anschreibt, gab es schon lange, in der ganzen Antike, aber auch in der Zeit, in der Petrus schreibt. Und manche solcher Gefäße, ich kann euch hier mal was zeigen, die wurden aus Alabaster hergestellt. Das ist, also das hier sind Gefäße, die sind in Stuttgart in einem Museum zu sehen, von irgendwann vor Christus. Und zum Beispiel Gefäße aus Alabaster, also Alabaster ist eine Form von Gips, das ist fester als, nee, oder beziehungsweise weicher als viele Gesteine, aber härter als normaler Gips. Und das wurde für Vasen und Kunstgegenstände verwendet. Und das, wenn es so ganz dünn geschnitten wird, das Material zum Beispiel, dann ist es auch sehr lichtdurchlässig. Also es wird teilweise auch für Lampenschirme verwendet. Und in Spanien gibt es sogar Kirchen, wo aus Alabaster Fenster gemacht sind. Also so, wenn es so dünn ist, ist es so durchlässig, dass das Licht sogar durchscheint und trotzdem ein stabiles Material. Und wurde viel verwendet, so für kostbare Dinge. Wir haben in der Bibel ein Beispiel, wo solche Gefäße auftauchen, nämlich als die Frau mit ihrem Nardenöl kam in Bethanien und Jesus dort war und sie hat das Gefäß zerbrochen über Jesus und das kostbare Nardenöl über ihm vergossen. Also wenn sie als Frau das Gefäß einfach zerbrechen kann, das zeigt, dass es jetzt nicht aus Blei gemacht war oder so. Ja? Also wirklich, das sind zarte Gefäße mit einem kostbaren Inhalt. Also grundsätzlich gilt, man hütet und beachtet vielmehr das dünne Gefäß. Da gilt die Aufmerksamkeit diesem Gefäß. Da achtet man drauf, da beschäftigt man sich mit. Und ich glaube, genau um diesen Punkt geht es auch. Es geht jetzt nicht darum, wer länger durchhält beim Liegestütze machen oder wer wetterbeständiger ist, sondern es geht darum, welchem Gefäß gehört die volle Aufmerksamkeit. Und Petrus redet hier zu den Männern und sagt, nehmt die wahr, ja? Also behaltet die im Auge. Und nicht deswegen, weil er sagt, die Frauen sind ein bisschen schwach, passt mal auf, dass sie keinen Mist bauen oder sowas, sondern behaltet sie im Auge, leg dich ins Zeug, dass du den Wert deiner Frau erkennst. Also schau genau hin und lass da nichts kaputt gehen, sondern entdecke den Wert, der da drin steckt. Und dann kommt eben noch ein spannender Zusammenhang, dass er sagt, macht es so, also ehrt diese Frauen mit Wahrnehmung, nehmt sie wahr, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also es gibt offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Art, wie man als Mann mit seiner Frau umgeht und der Kraft unserer Gebete. Verrückt, oder? Und ich glaube, der Punkt ist einfach der, Männer und Frauen sind beide nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Also in beiden spiegelt sich was wieder von der Schönheit und von der Herrlichkeit Gottes auf unterschiedliche Weise. Das ist das, was wir auch schon mal an einem früheren Abend uns angeschaut haben, dass Gott Mann und Frau beide geschaffen hat nach seinem Ebenbild und beide spiegeln das wieder. Wenn Mann und Frau dann einen Ehebund eingehen, da kommt ja was zusammen, unterschiedliche Facetten von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Schönheit. Und wenn ich das jetzt aber nicht wahrnehme im anderen und das nicht schätzen kann in dem anderen, dann lehne ich ja ein Stück weit auch Gottes Herrlichkeit und Gottes Schönheit ab, wie es sich in dem anderen zeigt und in dem anderen manifestiert. Und spätestens an der Stelle jetzt geht es überhaupt nicht mehr darum, ob ich verheiratet bin oder nicht, sondern das ist was für Singles gilt, für Verheiratete, für Männer wie für Frauen. Die Frage ist, wie können wir Gott in dem anderen entdecken, wahrnehmen und ehren? Die Facetten seiner Schönheit, die er reingelegt hat. Beide, Männer und Frauen, sagt er, sind Miterben der Schönheit des Lebens oder auch der Schönheit der Gnade des Lebens, das, was Gott reingelegt hat. Und wenn wir den anderen nicht wahrnehmen und das nicht wertschätzen können, was Gott reingelegt hat, na, dann ist es ja kein Wunder, dass es auch irgendwas mit unserem Gebet macht, mit unserer Beziehung zu Gott. Petrus sagt, achtet darauf, wie ihr euch gegenseitig wahrnehmt, denn es hat Einfluss auf die Beziehung, die wir zu Gott haben. Gott liebt es, wahrgenommen zu werden in der Art, wie er sich in jemand anderem zeigt und manifestiert. Also wenn wir zu Gott durchdringen wollen, egal ob wir Single sind oder verheiratet oder auch ehemals verheiratet, ja, dann lasst uns Gott im anderen Menschen entdecken. Lasst uns Gott wirklich in der Person entdecken, die anders ist als wir. Und es nicht ablehnen und sich ärgern darüber, wie der andere ist. Und ich bin ja noch nicht so lange verheiratet, aber das habe ich schon mitgekriegt, dass man sich auch ärgern kann übereinander. Auch gerade über die Andersartigkeit des anderen. Und gerade an der Stelle sich herausfordern zu lassen und zu sagen, ich will das mal wieder ganz neu, mit ganz neuen Augen sehen. Ich will das wertschätzen. Ich will sehen, welche Anteile davon sind von Gott. Also was hat Gott da reingelegt? Und selbst wenn man 20 Jahre verheiratet ist, nochmal ganz von vorne anzufangen und zu sagen, ich will es nochmal mit neuen Augen sehen. Ich will wahrnehmen, was Gott reingelegt hat in meinen Ehepartner. Und wenn ich keinen habe, was Gott reingelegt hat in die Arbeitskollegen oder in wen auch immer, wer mir über den Weg läuft, dass ich mit offenen Augen durch die Welt gehe und eine Wertschätzung entwickle für das, was in anderen Menschen lebt. Und ich glaube, das ist so ein Grundprinzip für jeden Menschen, was Petrus hier schreibt und für jede Situation, in der wir leben. Nur den verheirateten Männern muss es oft nochmal extra gesagt werden, weil die das schon wieder vergessen haben und weil die das nicht so gut hinkriegen. Aber es gilt für alle. Aber Petrus weiß schon, wie man nochmal eine extra Aufforderung geben muss, den anderen wahrzunehmen und wertzuschätzen und Gott in dem anderen zu erkennen. Lasst uns einfach gegenseitig mit Ehre und Wertschätzung auch anschauen und behandeln und Gott in dem anderen entdecken und schauen, wie der andere auch Jesus repräsentiert. Und selbst wenn der andere kein Christ ist, ist er trotzdem von Gott geschaffen und erwählt und er spiegelt Facetten von Gottes Reichtum und von seiner Kreativität und seiner Schönheit wider. Der übelste Mensch ist trotzdem mal nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden und trägt in sich einen Teil von Gott selbst. Gott hat den Menschen damals angehaucht und Atem oder dasselbe Wort ist Geist, ja, sein Geist kam in den Menschen und da wurde er lebendig. Das heißt, alles, was lebt auf dieser Erde, trägt ein Stück Gott in sich. Und deswegen ist es so wichtig, Gott in dem anderen zu ehren, damit unsere Gebete nicht verhindert werden, damit auch unser eigenes geistliches Leben Kraft hat. Es kommen dann noch 10 andere Verse, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, aber wo Petrus eigentlich nochmal eine ganze Auflistung bringt, wo er sagt, so kann das aussehen, wenn wir Jesus repräsentieren im Umgang mit anderen Menschen, im Alltag. Da, wo wir Menschen treffen, ob nur in der Ehe, auf Arbeit, zu Hause, auf der Straße, beim Einkaufen, wo auch immer. Unser Umgang mit anderen ist immer ein Ausdruck dessen, dass Jesus in uns lebt und dass wir ihn repräsentieren. Und ich will jetzt einfach zum Abschluss nur nochmal diese Verse vorlesen. Das ist 1. Petrus 3, Verse 8 bis 17. Und lasst es einfach nochmal auf euch wirken. Das ist nochmal so eine Agenda, die Petrus uns gibt für die nächste Woche und für die nächsten Jahre, dass er sagt, richtet euer Herz darauf aus, so zu leben und Jesus wiederzuspiegeln in unserem Alltag. Es geht los. Endlich, aber also sozusagen, man könnte sagen, insgesamt, ja, zusammengefasst, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Verleumdung mit Verleumdung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Lügen reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr trotzdem leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihr Thron, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Böses nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Gott schenke uns das, dass das in uns lebt. Amen. Ich bete nochmal. Jesus, wir bekennen dir, dass wir so oft an unsere Grenzen kommen und dich nicht wirklich widerspiegeln und repräsentieren, und es tut uns leid. Jesus, bitte vergib uns, wo wir nicht besser sind als jeder andere Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du in uns groß wirst, dass du in uns aufstehst und uns veränderst, dass du unsere Herzen prägst, dass unser Inneres auf dich ausgerichtet ist. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von Menschenfurcht und von der Suche nach Anerkennung bei Menschen und dass wir wirklich dich lieben und deine Schönheit widerspiegeln wollen. Herr, ich bitte dich, dass du uns als ja auch Vertreter deines Reiches in unseren Familien segnest, auch auf Arbeit und in unserer Nachbarschaft, in unserer Verwandtschaft. Ich bitte dich, dass wir wirklich dein Reich repräsentieren können, dass wir dich repräsentieren können. Ich bitte dich, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Herr, steh du auf in uns und werde du groß in uns. Mach uns frei von falschen Götzen, die wir anbeten, wo wir uns selber anbeten, wo wir uns selber zu wichtig nehmen. Und ich bitte dich, dass der Blick frei ist auf dich. Herr, lass diese Texte von Petrus in unser Herz sickern und zu unserem Lebensstil werden. Danke, dass du die Kraft dazu hast, alles zu verändern und unserem Leben eine ganz neue Ausrichtung zu geben. Danke, dass du hier bist. Amen.